Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie heute zur Vorlesung Klinische Chemie Laboratoriumsmedizin begrüßen. Kommen Sie ruhig rein, genau. Und wir haben heute ein Thema, was sich eigentlich mal die Studenten gewünscht haben, nämlich das Thema Doping, Gehirndoping, womit ich mich auch schon seit ein paar Jahren beschäftige. Und da sehen Sie, Sie können auch eigene Ideen mal einbringen, wo wir dann halt Vorträge darüber halten. Das ist auch kein Problem. Und man sieht halt überhaupt, Sie sehen schon 2002, das war so das erste Dia, womit ich so angefangen bin. Seitdem mache ich das sozusagen hier als Vorlesung. Und man sieht eben halt überall immer Schlagzeilen über Doping. Also das war hier zum Beispiel ein Deutscher, Herr Mülleck, der immer so einen Guru hinter sich herlaufen lassen hat, weil er sagte, ja, die Geisteskraft schafft es, dass ich siege, bis man ihm dann auch des Dopings überführt hatte. Und auch heutzutage ist es nicht anders, geben Sie im Doping mal ein, wenn Sie, heute habe ich nachgeguckt, zum Beispiel mehrere Schlagzeilen finden wieder, wo eben halt mehrere Sportler wieder des Dopings überführt wurde. Also es ist ein Thema, was sozusagen immer aktuell ist und wo man sich dann so seine Gedanken darüber machen kann. Und um ein bisschen einmal die Aktualität, aber auch andererseits natürlich so ein bisschen die Historie sich anzugucken. Dann sieht man zum Beispiel schon 400 vor Christus, Hippokrates, den Sie so kennen vom Eid sozusagen, hat schon damals gesagt, Wettkampfsport ist eine Schule des Betrugs. Also es ist schon eine richtig alte Kiste sozusagen, Doping. Und der hat sich da vor allem mit der Zwangsernährung der Sportler beschäftigt, weil damals war es auch schon so, da gab es nicht irgendwie der Zweite oder Dritte ist irgendwie noch wird noch sozusagen aufs Podest gehoben. Damals war nur der Sieger und wenn sie Zweiter oder Dritter wurde, wurde auch schon mal der Trainer erschlagen und solche Dinge. Also dass erst so das Zweiter und Dritter Platz irgendwie mit Medaillen oder mit irgendwas ja, sozusagen geehrt wurde, das ist erst in neuester Zeit passiert, so Political Correctness. Damals war es immer nur der Erste sozusagen. Und Hippokrates hat schon auch damals eben gesagt, diese Zwangsernährung macht irgendwie keinen Sinn. Auch dort hat man eben halt Patienten, sage ich schon, Sportler, eben halt mit den kuriosesten Dingen versucht zu behandeln, um eben halt möglichst gute Leistung zu erbringen. Und er hat sich eben vor allem mit Nahrung und mit Ernährung und so beschäftigt, auch dass man sich immer schön warm die Füße, also schön Socken anziehen soll und warme Mütze und ähnliche Dinge. Also er hat noch viele, viele Dinge, damals hat man ja noch nicht so viel Pharmakologie gehabt, viele Dinge, die auch heute noch wichtig sind. Also wenn man da mal ihn liest, ist durchaus, findet man noch sehr viele moderne Ansichten wieder. Und was hat man denn gemacht? Man hat sozusagen in den Olympischen Spielen, hat man zum Beispiel den Leuten hat man die mit Hoden gefüttert, weil man damals nicht wusste sozusagen, dass da Testosteron drin ist. Man hat das eher so gedacht, naja, Stiere sind besonders kraftvoll und deswegen hat man die mit Hoden gefüttert. Das gibt es heute auch noch, kann man sie kaufen und essen sozusagen. Schmeckt relativ, ja, speziell würde ich mal so sagen, also gerade kein Leckerbissen. Auch 211 Olympia eine Farce gewesen, hier zum Beispiel Nero, den kennt man vielleicht als Rom sozusagen soll möglicherweise dafür, dass Rom gebrannt hat. Er hat jedenfalls auch 67 nach Christus mehrere olympische Disziplinen gewonnen, weil er sozusagen einfach die Leute bestochen hat, die Wettkampfrichter und hat sogar die Olympischen Spiele sogar verlegen lassen, weil er gerade da keine Zeit hatte. Und also da sieht man, Betrug ist immer im Sport da gewesen. Auch hier sehen Sie Gehirndoping im Mittelalter, zum Beispiel die Berserker, die sich möglicherweise, man weiß es nicht ganz genau, eben halt zum Beispiel mit Fliegenpilzgiften gedopt haben, um halt besonders blutrünstig in Halluzinationen sozusagen ihre Gegner zu erschlagen. Wie sieht es sonst so im modernen Doping aus? Wann kam überhaupt das Wort Doping so in die Lexikas rein, da sehen Sie 1889 hat man das einem englischen Lexikon als erstes benannt, als Mischung aus Opium und verschiedenen Narkotika bei Pferderennen. Da sieht man eben halt, Doping ist nicht nur was für Menschen, sondern auch heutzutage, gerade da, wo Pferde, Springreiten, Dressur, überall findet man Doping. Und da sieht man eben halt so, also da ist es vor allem eben beim Aufputschmittel bei Pferderennen schon gewesen. Und dann sieht man, dass so im 19. Jahrhundert fing man an, so das erste Mal die Dinge überhaupt irgendwie nachzuweisen. 1910 so der erste Test. Und dann die ersten Dopingkontrollen gab es eigentlich so ungefähr so zu meinen Geburtsjahren 1968 in Grenoble und Mexiko, wo man so anfing und wo man dann das organisiert sozusagen kontrolliert hat, solche Organisationen wie die WADA, World Anti-Doping Agency, die ist zum Beispiel erst so um 2000 gegründet worden. Also noch eine relativ moderne Geschichte. Und wenn man sich anguckt, was ist überhaupt Doping, da gibt es eben halt ein Dopinggesetz und da verschiedene Artikel. Im Prinzip ist die Anwendung, versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode. Das ist sozusagen, wird definiert als Doping. Und aber auch zum Beispiel, das ist für die Ärzte immer ganz interessant sozusagen, die Anstiftung, Mitbeteiligung, Unterstützung oder Ermutigung zur Anwendung und zum Versuch einer Anwendung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode. Das ist sozusagen das, wo sich natürlich viele auch Dopingärzte eben halt auch einen Namen gemacht haben. Und die Art der Substanzen ist eigentlich relativ überschaubar. Da sieht man nämlich, das sind eigentlich nur fünf Substanzgruppen, die verboten sind. Das sehen Sie hier, Narkotika, Stimulantien, Anabolika, Diuretika und Peptidhormone. Und wenn man sich das so anguckt, die Methoden, das ist eben Blutdoping zum Beispiel, Manipulation, das ist zum Beispiel so etwas wie Elektroschocks, das sieht man zum Beispiel auch im Behindertensport, wenn die dann sozusagen auf der Toilette sich dann irgendwie Elektroschocks an den Genitalien geben, damit Adrenalin ausgestoßen wird, damit sie schneller halt entsprechend ihren 100-Meter-Lauf machen können. Das ist zum Beispiel relativ, Boostering nennt man das dann, das ist auch eine relativ häufige Methode sozusagen. Gendoping, da werde ich auch noch mal kurz drüber sprechen, das ist etwas, was sozusagen nur drüber nachgedacht wird, möglicherweise aber auch schon umgesetzt wurde. Und verbotene Substanzen in bestimmten Sportarten, da ist zum Beispiel so die Beta-Blocker, die sind so die gängigen Dinge, so zum Beispiel so beim Schießen oder beim Bogenschießen, wo sie eben halt keine zittrigen Hände haben wollen, dann können sie sich eben halt mit Beta-Blockern eben voll hauen sozusagen und haben deutlich ruhigere Hände sozusagen, um zum Beispiel im Schießen besser die also mitten reinzutreffen. Gut, es gibt auch Substanzen außerhalb des Wettkampfsportes, einmal während des Wettkampfes und außerhalb des Wettkampfsportes. Da sehen Sie, das stimmt meistens relativ stark überein. Ich will da gar nicht so auf jede einzelne Substanz drauf eingehen. Mir geht es mehr so da ums Prinzip. Was ist so das, was am häufigsten verwendet wird, wenn man sich das so anguckt? Das ist hier schon eine etwas ältere Statistik, aber das ist heute nicht viel anders. Da sehen Sie eben halt gelb hier markiert die anabolen Wirkstoffe. Anabolika ist eigentlich so das häufigste sozusagen und dann als zweithäufigstes sind die Stimulantien. Was findet man darunter? Also hier nochmal genau, wenn man sich so anguckt, wo gibt es überhaupt so Trainingskontrollen? Da sieht man eben halt, die meisten werden so Leichtathletik, Fußball, Kanusport und so durchgeführt sozusagen. Blutteste eben halt relativ wenige. In manchen Sportarten werden Sie sehen, gibt es kaum Doping, zum Beispiel Tennis oder sowas, da Kontrollen, obwohl da halt viel eben Kokain genommen wird zum Beispiel. Und man sieht eben halt so im Prinzip auch der Trainingskontrollen durch die NADA, wie viel wird im Urin, wie viel wird im Blut gemacht. Das meiste sind Urinuntersuchungen. Einfach, weil man es eben einfach abnehmen kann. Da braucht man nicht eben irgendwie einen speziellen Arzt, der irgendwas abnehmen kann, sondern irgendwo in so einen Becher reinzupinkeln, ist relativ einfach sozusagen. Gut, die Doping-Labore, die es so gibt, da ist vor allem die Sporthochschule Köln, ja genau, hier Cologne, hat hier in Deutschland vor allem Namen sozusagen und sonst sind es eben halt entsprechend, sehen Sie hier nochmal so ein bisschen ein paar in China und sonst ist es vor allem Europa, also es gibt auch Länder, wo man das überhaupt gar nicht macht. Und natürlich ist es auch so, diese Doping, wenn Sie sich so China, zum Beispiel Japan angucken, diese Doping-Labore sind super ausgestattet, da kriege ich ihm die Tränen immer in den Augen, wie toll die ausgestattet sind. Es arbeitet nur keiner drin, weil natürlich keiner richtig interessiert ist, seine eigenen Helden sozusagen dort zu überführen. Also auch das ist immer ein Problem. Ich hatte Ihnen gesagt, so das Häufigste sind Anabolika. Also Anabolika, wofür braucht man die? Das sind einmal natürlich von der Substanzgruppe ist es vor allem das Testosteron oder Testosteron Derivate, Stanozolol oder Nandrolon. Man braucht sie vor allem zur Kraftsteigerung, also muskelaufbauende Wirkung. Und da sind auch die meisten nachgewiesenen Dopingtoten sind so bei den Amateur-Bodybuildern, weil sie es eben halt kein Arzt sie sozusagen richtig betreut, so wie zum Beispiel beim Fahrradsport oder bei Leichtathletik, wo es meist die Leute so doch in irgendwelchen Verbänden sind, sondern wo sie halt individuell irgendwelche Substanzen nehmen. Also es kommt auch immer wieder vor, dass dann auch mal Studenten hier kommen und sagen so, Herr Fopkow, messen Sie mir doch mal diese Ampulle, habe ich mir gerade aus dem Internet bestellt und ich will einfach mal wissen, wie viel Nandrolon da drin ist. Das kann ich natürlich, mache ich aber nicht, weil ich, natürlich können da auch noch tausend andere Substanzen drin sein, die Sie schädigen und eigentlich will ich das auch nicht unterstützen. Genau, hier ist zum Beispiel so ein Beispiel, ein Leichtathlet, der immer noch auch am Laufen ist, Dieter Baumann, der zum Beispiel eben halt ja auch damals eben dem Doping überführt wurde, der dann aber gesagt hat, weil die Laboranalytik ist eigentlich 100% sozusagen, der hat dann gesagt, ja okay, man hat mir das Doping in die Zahncreme reingeschmuggelt sozusagen und deswegen bin ich überführt worden. Wenn man weiß, dass er kurz vorher verletzt war vor den Olympischen Spielen, dann ist es natürlich dann schon irgendwie naheliegend, dass er sich das doch selber zugeführt hat und so. Aber es ist immer noch so, ich bin auch mal mit ihm in Köln einen Marathon gelaufen und lief leider hinterher, weil das ziemlich gut ist noch. Und da sieht man eben halt auch, dass immer noch die Leute am Rand tuscheln und noch merken, ah ja, der ist damals dem Doping überführt worden, macht aber immer noch sehr viel Laufsport und auch Laufsporttraining. Wie sind die Anabolika eigentlich so im modernen Bereich reingekommen sozusagen? Das ist eigentlich 1960 in Rom, sind diese Substanzen, also vor allem die Anabolika eingeführt worden, sogenannte Dianabol. Das lag hier an Harold Connolly, der bevor er die Olympischen Spiele dort gewonnen hat, hatte er Kinderlähmung. Und weil, kennen Sie vielleicht bei Kinderlähmung, dann schwinden die Muskeln sozusagen und man hat damals, Ciba Geigy hat so eine Substanz rausgebracht, die für den Muskelaufbau gut war und er hat das genommen in großen Mengen sozusagen und hat dann entsprechend eben halt die Olympischen Spiele gewonnen. Und hat es dann auch noch gleich diese blauen Pillen, damals waren sie auch noch schon blau, eben halt entsprechend an die amerikanische Mannschaft so verteilt, an die auch an seine Frau zum Beispiel, die dann auch die Olympischen Spiele dort gewonnen hat. Und da gab es eben halt sehr, sehr viel dann entsprechend Siege für diese Mannschaft. Und das ist auch so gewesen, dass dann eben halt auch die Leute, weil sie merkten, das funktioniert, sind sie dann zum Beispiel hier in die Vatikanapotheke gerannt, um sich dieses Zeug zu holen. Viele Zeitungen schrieben dann erst, die dachten immer halt, die Leute werden jetzt alle so, wollen sich den Beistand des Papstes holen, aber eigentlich brauchten sie nur eben das Dianabol, weil das bekannt war in Rom, dass das die Vatikanapotheke in großen Mengen zur Verfügung gestellt hat, da sind sie da entsprechend hingerannt. Gut, wenn man sich dann so anguckt, als dann sozusagen, da sieht man eben halt so 1960, fing das zum Beispiel Kugelstoßen der Frauen, das kennen Sie immer so, sind die echte Tiere, mit denen ich mich auch nicht prügeln lassen würde, also wenn ich da mit diesen Frauen, da sehen Sie 1960, als das Dianabol dann anfing, dann gab es eben halt entsprechend immer weitere Weiten sozusagen und da kann man, 1976 fing man an, Dopingkontrollen einzuführen. Und da sieht man eben halt, dann hat man Anabolika gefunden sozusagen und die Leute überführt. Und da sehen Sie eben halt, es sank dann auch wieder die Weite. Weil man erstmal wieder auf andere Substanzen umsatteln musste, die vielleicht das Labor nicht sozusagen so eben halt auf dem Schirm hatte. Gut. Okay, wenn man sich dann so Anabolika anguckt, die man natürlich auch überall im Internet kaufen kann und viele so eben, ist relativ billig wie fauler Fisch. Und führt dann natürlich zu ein bisschen Auswüchsen. Also hier so zum Beispiel so ein Bodybuilder, der aus Bielefeld kommt, eigentlich ein ganz netter Typ sozusagen, der es aber auch ein bisschen übertrieben hat sozusagen. Oder auch so eben halt Frauen, die dann doch eben halt durch die Anabolika eben ja vermännlichen sozusagen. Ist natürlich immer die Frage des Schönheitsideals sozusagen, aber sicherlich kann man überall diese Dinge kaufen. Und man findet auch immer wieder viele Patienten auch, die wirklich alles Mögliche so in sich reinpfeifen. Also das ist schon etwas, was, wo Sie als Arzt immer mehr, wenn Sie Patienten behandeln, gerade so jüngere Patienten, die leistungsbereit sind sozusagen, da zählen auch durchaus Medizinstudenten dazu, werden Sie sowas auch entsprechend finden. Sie sehen hier Anabolika, die meisten, ich sage, sind so dem Testosteron angelehnt. So ein bisschen heißt ja hier klinische Chemie, damit Sie auch mal so eine chemische Formel gesehen haben. Und man hat halt sehr, sehr viel, die Chemiker haben da sehr, sehr viel dran rumexperimentiert, was eben halt, wie man das eben verändern kann und trotzdem eben so leistungssteigernde Wirkungen haben. Hier sehen Sie eben halt sehr, sehr viele Abkömmlinge vom Testosteron. Da gibt es ganze große Listen, aber im Endeffekt sind es alles Testosteron-Abkömmlinge bei den Anabolika. Die Anabolika-Nebenwirkungen, Sie kriegen halt so eine typische Steroid-Akne sozusagen, also so ein bisschen Pickel im Gesicht, sehen Sie auch bei einigen Sportlern durchaus, diese Steroid-Akne. Sie finden Ödeme durchaus, häufig auch Probleme mit Herzinfarkten. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass das Herz ist halt Muskel, wächst auch mit. Das Dumme ist nur, dass eben halt die Kapillarisierung nicht mitkommt sozusagen. Also sie haben halt einen riesen Muskeln, aber der schlecht versorgt ist, sodass dann häufig diese Sportler dann mit 30 Jahren irgendwie tot umkippen, mit einem Herzinfarkt. Das ist etwas, was nicht so selten ist. Genau, also Schlaganfälle, Thrombosen, auch die treten bei Testosteron Abusus verstärkt auf. Leberschäden auch, also sie haben auch deutlich erhöhte Sterblichkeit, Krebsrisiko ist erhöht und so. Und sie haben natürlich auch, zum Beispiel eine verminderte Gedächtnisleistung. Also dann haben sie es halt vor allem hier, aber auch hier sozusagen, aber weniger dazwischen. Das ist eben halt auch typisch für so Anabolika-Missbrauch. Also bei Männern tritt eben einmal eine Gynäkomastie auf, also sie verweiblichen sozusagen, weil Testosteron in Östradiol umgewandelt wird und sie dadurch ein Brustwachstum bekommen und sie werden impotent. Und das ist etwas, was natürlich dann auch irgendwie problematisch sein kann. Hatte zum Beispiel auch hier einen Arzt, der zum Beispiel eben halt, damit er ein bisschen schicker für seine Schwestern ist, eben Anabolika nahm. Gleichzeitig nahm er dann halt, weil er impotent wurde. Das ist immer das Doofe sozusagen. Sie haben eine deutlich höhere sexuelle Erregbarkeit, aber können eben nicht. Und nahm er dann noch Viagra zusätzlich und für die Gynäkomastie nahm er Tamoxifen noch, weil er eben entsprechend es nicht so sexy fand, eben Brüste zu haben. Also sehen Sie da, man kommt so in so einen Teufelskreislauf, wenn man mit allen Sachen anfängt, muss man sozusagen immer auch irgendwie gegensteuern. Genau, bei der Frau ist es vor allem eben die Vermännlichung, das haben wir eben schon auf dem einen Bild gesehen. Und beim Jugendlichen ist es der Wachstumsstopp. Also wenn Sie so die Sportler sehen, so Bodentouren, Frauen, Bodenturm, die können schon bei mir sozusagen, obwohl ich so klein bin, so im Stehen und durch die Beine laufen, weil die so klein gespritzt worden sind, eben mit Testosteronabkömmlingen, weil sich die Wachstumsfugen schließen und die bleiben dann so klein, damit sie besser eben haben am Schwebebalken oder irgendwo am Boden touren können. Da können sie es schlecht mit 2 Metern noch einen dreifachen Salto machen. Das klappt einfach nicht. Das haben wir auch schon mal besprochen in der Präanalytik, nur sozusagen als natürliches Doping kann ich immer nur den Männern empfehlen, abzunehmen, weil im Body Mass Index kleiner 25 ist der Testosteronspiegel deutlich höher sozusagen. Also wenn Sie da eben leistungsfähiger werden wollen, eben ein bisschen ein paar Kilo abnehmen, dann haben Sie sozusagen eben halt Ihren erhöhten Testosteronspiegel, ohne sich was geben zu müssen. Also wie ich immer sage, ein guter Hahn wird niemals fett. Das ist etwas, was eben halt auch dargestellt wird. Sie können sich Dopingliteratur ganz, ganz viel holen, auch bei Amazon und so, ist nicht irgendwie jetzt so, dass das auf irgendeinem Index steht, wo genau steht, wie viel Sie von was nehmen müssen, um halt besonders sozusagen leistungsfähig sein. Sowas gibt es frei verkäuflich. Also das ist etwas, ob das jetzt gut ist, ist eher eine ganz andere Frage, weil das teilweise sehr auch spezielle Substanzen sind, die dann durchaus zu schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie eben halt bei diesem Arzt war das vielleicht nicht ganz so stark, sozusagen diese Nebenwirkungen, aber da treten schon sehr, sehr viele Nebenwirkungen auf von Knochenschwäche, von verschiedensten Dingen sozusagen. Sie sehen auch, Doping im Freizeitbereich ist auch etwas, was wirklich häufig ist. Hier ist eine Studie, die ist zwar relativ alt schon, aber da sehen Sie so, man hat die Leute einfach mal befragt und Männer haben gesagt, jeder Vierte hat gesagt, ich nehme Anabolika. Bei den Frauen waren es nur 8% sozusagen und vor allem eben für den Aufbau der Muskelmasse. Und man sieht sozusagen, was nehmen die sozusagen und da hat man eben immer noch, wo haben wir es denn, ich gucke gerade, also Dianabol, ach ja, da oben ist es ja auch. Dianabol steht auch immer noch an der Spitze, obwohl es eigentlich vom Markt genommen ist. Es ist längst vom Markt genommen, weil es nämlich schwere Leberschädigungen macht und nicht mehr für irgendwie für Wunsch, also Kinderlähmung zugelassen ist und sozusagen ist längst vom Markt genommen, aber auf dem Schwarzmarkt gibt es diese Substanzen noch, können Sie sie 100-fach bestellen sozusagen. Also Sie sehen, was so genommen wird, schon was die Leute einfach nur durch Fragen zugeben. Das ist schon etwas, da sehen Sie, wie häufig dieses Phänomen ist. Und wenn Sie sich so angucken, wenn Sie so hier nach Holland zum Beispiel gehen und Nanunana sich angucken, da finden Sie immer so ganz viele Kisten an Nahrungsergänzungsmitteln so für den Sport und so. Und dann sieht man eben halt auch, wenn Sie so, sich so angucken, mit Steroiden kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel, sieht man hier zum Beispiel das Speed, so heißt das eine, was so frei verkäuflich ist. Deklarierte Inhalt ist Kreatin und Dextrose, also nichts Besonderes. Aber man findet halt recht viel Hormone in diesen Nahrungsergänzungsmitteln, weil die wirken entsprechend. Und dann kann man sagen, naja, das ist vielleicht so ein Einzelfall. Aber wenn man sich Studien anguckt, zum Beispiel in den Niederlanden, sehen Sie, hat man hier 31 Produkte nur auf Steroide, auf Anabolika getestet. Und davon war jedes vierte mit Anabolika sozusagen belastet, weil Anabolika sind halt billig sozusagen und sie fühlen sich danach eben halt richtig gut, wenn sie es nehmen. Deswegen werden diese Nahrungsergänzungsmittel unter anderem auch gekauft. Das muss auch nicht deklariert werden, weil entsprechend die unter einem bestimmten Konzentrationsbereich sind. Sie können durchaus, wenn Sie Substanzen, unter 1% muss nichts deklariert werden, aber Hormone sind halt auch schon in niedrigsten Konzentrationen sehr potente Substanzen sozusagen. Also deswegen werden auch jedes Jahr, was weiß ich, Tees zum Beispiel vom Markt genommen, weil dann irgendwelche Pflanzen da drin sind unter 1%, die mit mal irgendwie Halluzinationen machen. Letztes Jahr war es zum Beispiel Stardust, war so ein Tee, wo die Leute alle auf dem Sofa saßen, als sie ihn getrunken haben, weil eben halt bestimmte Opiate mit drin waren, die dann sozusagen diesen Tee eben diese Fähigkeiten beschert haben. Gut, guckt man sich noch die Stimulantien an, hier zum Beispiel, sind so Stimulantien, Koffein, Kokain, Amphetamine zum Beispiel, da sehen Sie zum Beispiel hier Herrn Agassi, so ein ehemaliger Tennisspieler sozusagen, der eben halt auch sich geoutet hat, viel Kokain zu nehmen. Kokain ist also das Typische im Tennissport, sind auch viele Tennisspieler kokainsüchtig, die müssen dann immer mal auch 2-3 Monate in irgendwelche Entziehungen rein, sozusagen, weil eben es sonst schwierig ist, heute in London zu spielen, morgen in Australien und übermorgen wieder da. Da würden Sie mit so einem Jetlag, können Sie überhaupt gar nicht die Leistung bringen. Und deswegen wird eben halt gerne gekokst bei den Tennisspielern, dem weißen Sport sozusagen. Auch bei anderen, hier ist mal so ein Fußballtrainer, der eben halt auch mal dem Kokain überführt wurde. Was macht Kokain? Das ist sozusagen Stimulantien, die fördern immer sozusagen die Adrenalinausschüttung. Das ist halt einfach sozusagen, sie sind eben halt viel wie bei Angst und Stress, wo das Adrenalin ausgestoßen wird. Oder andere ähnliche Substanzen. Sie sehen, das Amphetamin ist auch dem Adrenalin nachgebaut. Und Sie sehen also, wann steigen die mal vor allem an, eben wenn Adrenalin, Amphetamine, wozu führen die, dass der Blutdruck sich steigert, dass die Durchblutung der Skelettmuskeln erhöht ist, damit sie eben halt schnell weglaufen können und eben auch die Kraft und so, dass sie sich verteidigen können. Also es ist eigentlich sozusagen so eine Angstgeschichte, damit sie möglichst dann um ihr Leben rennen können sozusagen. Dieses Adrenalin wird auch manchmal direkt dem Sportler gegeben, hat aber dann leider die Nebenwirkung, dass sie so zum Beispiel so Wasserball zum Beispiel, die nehmen das immer so im Endspiel, weil sie da, wenn sie das einmal so direkt Adrenalin geben, dann brauchen sie ungefähr so eine Woche, um sich davon zu erholen. Sie sind zwar einen Tag total mehr über ihre Leistungsgrenze, aber danach sind sie eine Woche lang irgendwie nicht mehr zu gebrauchen sozusagen. Deswegen können sie das immer nur so als so im Endspiel nutzen zum Beispiel. Was machen diese Amphetamine? Sie machen viele verschiedene Dinge, Psychosen können Sie machen, Halluzis können Sie machen, eben halt vor allem Verengung der Blutgefäße, das ist ein Problem immer, wo es häufig auch zum Blutdruckanstieg bis hin zum Wärmestau kommt, auch Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen, das kennen Sie vielleicht eben halt bei Ravon oder so, wenn Sie 3 Tage durch die Diskotheken tanzen und so, da werden eben halt Amphetamine gerne genommen und manche Amphetamine, so Ecstasy, haben auch noch so die Nebenwirkungen, alle haben mich lieb und so, das ist natürlich auch für viele sehr, sehr schön und deswegen sind Amphetamine auch relativ häufig, werden die genommen, auch hier in Münster durchaus, gibt es auch hier so eine Diskothek, wo immer wieder Amphetamine Leute rauskommen, die dann halt hohe Konzentrationen an diesen Substanzen haben. Auch die Radrennfahrer, die sind eben halt auch besonders immer, da gibt es eigentlich keinen, der nicht gedopt ist. Das liegt einfach daran, dass entsprechend, ja, wenn Sie so die Tour de France sich angucken, wenn Sie mal ins Fahrerlager gehen, das ist wie auf der Intensivstation, die hängen alle an Infusionslösungen. Und es liegt einfach auch daran, dass ungefähr so 3/4 der Radrennfahrer nach der Tour de France keinen Job mehr haben, wenn sie zu schlecht abschneiden. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass man dann halt versucht auch sich zu irgendwas zu nehmen. Narkotika zur Schmerzlinderung, das kennen Sie vor allem, wenn Sie irgendwie so gesund gespritzt werden, wie das immer so schön heißt, damit Sie keine Schmerzen mehr empfinden. Wenn irgendein Pferd humpelt, wird es eben halt gerne mit irgendwelchen Substanzen dort direkt reingespritzt, damit es eben halt so eben weiterläuft. Narkotika-Nebenwirkungen, klar, eine Opiatsucht, akute Wirkung kann die Atemlähmung sein und verschiedene andere Dinge, die dann eine Rolle spielen. Will ich jetzt gar nicht auch im Detail drauf eingehen. Diuretika werden vor allem so in solchen Gewichtssportarten genommen wie Ringen oder Gewichtheben, einfach damit sie sozusagen in einer Klasse tiefer antreten können. Also die Leute nehmen halt Diuretika, pinkeln dann 2-3 Liter Wasser aus und kommen dann in die nächst untere Gewichtsklasse, wo sie dann deutlich mehr Chancen haben. Ist immer eine ganz problematische, also auch beim Pferdesport ist das zum Beispiel so, müssen Sie mal auf die Rennbahn gehen, sozusagen so Galopperrennbahn, dann stehen auf der Männertoilette alle die kleinen Jockeys neben Ihnen und pinkeln, was das Zeug hält vor dem Rennen, weil die sich entsprechend so viel mit Diuretika vollpfeifen, ja. Sehr schön, genau. Also es ist so, dass Diuretika einmal natürlich so hier landläufig sehr, sehr viel verwendet werden, besonders bei Frauen, weil das immer eine tolle Geschichte ist. Sie nehmen eine Tablette, gehen dann morgens auf ihre Waage und wiegen 2 Kilo weniger oder 1,5, wie auch immer. Das ist natürlich psychisch schon wichtig sozusagen für viele und deswegen gibt es sehr, sehr stark Diuretika-Abuses. Aber Sie haben recht, die Nebenwirkungen sind nicht zu also muss man beachten sozusagen. Sie kriegen immer halt so Blutdruckabfall, weil Sie natürlich Volumen verlieren. Elektrolytstörungen können auftreten, verschiedenste andere Dinge. Das hat man zum Beispiel auch in einer Olympiade, als geschichtlich auch ganz interessant, da haben die deutschen Gewichtheber haben gesehen, dass die Russen da alle Diuretika nahmen und haben das direkt vom Wettkampf gemacht. Und die waren so schlapp, dass sie alle auf den letzten Plätzen gelandet sind, bis auf einer, der nicht so ganz so viel genommen hatte. Und weil die so viele Elektrolyte verloren haben auf einmal, das müssen sie schon vorher machen, beim Wiegen sozusagen. Aber beim Wettkampf ist es ein absolutes No-Go sozusagen, weil das ist so, als wenn sie 2 Tage über der Toilettenschüssel hängen und die befüllen, dann haben sie so viel Elektrolytverlust, dann fühlen sie sich auch nicht so gut, dass sie Bäume ausreißen können. Deswegen auch ist es immer, muss man das wirklich auch sehr, sehr genau dosieren, weil sie sonst eben halt total Probleme bekommen. Genau. Peptidhormone, wie zum Beispiel Erythropoietin oder auch verschiedene andere Dinge, will ich auch gar nicht im Einzelnen drauf gehen, vor allem das EPO, was gerne genommen wird. Wofür wird EPO genommen? Erythropoietin kennen Sie eben halt, mehr rote Blutkörperchen, eine bessere Sauerstoffversorgung. Und hier habe ich mal so eine Statistik, da sehen Sie zum Beispiel von der Tour de France, wer dem Doping nicht überführt worden ist von den ersten drei, von 1997 bis 2004. Das sind nur so ein paar wenige, die entsprechend, wo bei zwei noch die Dopingproben verloren gegangen sind. Also eigentlich können Sie da sozusagen jeden durchstreichen. Also das ist jeder, der dort mitfährt. Und im Leistungssport, ich habe noch keinen Leistungssportler gehabt, der nicht gedopt war, wenn ich ihn im Labor messe. Also vielleicht Schach und so, wo es manchmal wo nicht so die körperliche Leistung spielt, aber da spielen dann andere, für Gehirndoping, wo ich noch drauf komme, andere Substanzen eine Rolle. Gut, was hat man als Nebenwirkung? Verdickung des Blutes, Durchblutungsstörung kann man sich vorstellen. Sie kriegen halt hohe Hämatokritwerte. Also deswegen gibt es auch so in bestimmten Verbänden, wie zum Beispiel hier Union Cycling International, Hämatokritwerte ab 50% und bei Frauen ab 47% werden sie ausgeschlossen. Deswegen werden die Leute eben vorher an die Infusion gehängt, damit sie eben halt aufinfundiert werden, damit sie nicht so hohe Hämatokritwerte haben. Es wird versucht natürlich auch das EPO eben entsprechend zu verändern. Da hat man zum Beispiel das Aranesp genommen. Das ist zum Beispiel so eine Substanz ein EPO sozusagen aus ganz anderen Spezies, damit eben das Labor da nicht hinterherkommt. Und das Aranesp ist zum Beispiel eben zum Beispiel so aus Eierstockzellen von chinesisch-mongolischen Hamsterzellen gewonnen worden. Da sehen Sie halt, ist eine absolute Forschungssubstanz, ist überhaupt nicht irgendwie auf dem Markt, außer für Forschung, aber Sie sehen auch, solche Substanzen werden verwendet sozusagen. Eine ganz interessante Studie, die ich mal gesehen habe, Professor Conconi ist so ein ganz braun gebrannter Italiener, der einfach mal, wie viele Sportmediziner so sind, wollte mal wissen, wie gut funktioniert eigentlich das Doping, und hat dann einen Selbsttest mit EPO gemacht. Immerhin war er da 59 Jahre alt und hat dann 94 ist so ein Bergrennen mitgefahren und hat auf den Giro-Gewinner Francesco Moser, der das gewonnen hat, lediglich 2 Minuten auf einer Bergetappe von über 100 Kilometern sozusagen verloren und ist als sozusagen Hobbyradler. Da sehen Sie auch, warum, wenn Sie jetzt so Radrennen sich anschauen, warum die so alle nur Sekunden, teilweise Minuten auseinander liegen, weil es eben einfach das Frage der Substanz, die Sie geschluckt haben, wie gut Sie da eingestellt sind. Es gibt noch andere Wirkstoffe, die sozusagen bestimmten Einschränkungen unterliegen. Gehe ich jetzt mal gerade nicht drauf ein, also schon ein bisschen von der Zeit her. Was hier Verbesserung der Sauerstoffversorgung, auch das gibt es natürlich so, dass Sie zum Beispiel bestimmte Hämoglobine infundiert bekommen, die dann halt besser Sauerstoff transportieren können. Eigenbluttransfusion, Fremdbluttransfusion, auch das findet man immer wieder sozusagen. Also verschiedene Dinge, die man nehmen kann, um eben halt die Sauerstoffversorgung des Gewebes zu verbessern. Gendoping, auch das ist möglicherweise schon umgesetzt worden. Man hat versucht sozusagen bestimmte über virale Zellen, Viruszellen sozusagen so etwas ins Knochenmark reinzubringen, also EPO eben vermehrt, dass EPO vermehrt ausgeschüttet wird. Das Problem ist halt immer so bei Gendoping oder überhaupt Gentherapie, dass es viele, viele Nebenwirkungen hat. Deswegen ist es sicherlich eben nicht so ausgereift. Es ist bestimmt getestet worden, es gibt eben halt Hinweise darauf, aber bisher ist es eben das Problem, dass diese Substanzen sehr häufig eben aus den Zellen wieder herausgeholt werden, sodass es eben nicht langfristig funktioniert. Ob man jetzt Doping, ob das gut oder schlecht ist, ob man es völlig verbieten soll oder ob es eben halt zugelassen werden soll, das können Sie selber mal für sich ausdiskutieren. Ist sicherlich eine schwierige Fragestellung sozusagen. Also es gibt immer, kann zu Doping führen eben halt oder kann Doping verhindern. Sicherlich wird man das Doping nicht vollständig außer Welt schaffen können. Wenn man sich so anguckt, wie funktioniert das überhaupt? Also normalerweise uriniert eben halt der Sportler in so einen Becher hinein, dann wird das in A- und B-Probe getrennt und die B-Probe kommt dann in den Safe, die A-Probe wird vermessen und wenn die A-Probe positiv ist, wird die B-Probe sozusagen aus dem Safe geholt und nochmal nachgemessen. Das macht man mit verschiedenen sehr aufwendigen Methoden, zum Beispiel GCMS, wo man dann wirklich auch nachweisen kann, Koffein und was für ein Amphetamin kann man sehr, sehr genau nachweisen. Also es ist etwas, was sicherlich auch immer mehr auch im Alltag, so im Krankenalltag kommt, sodass man sozusagen wirklich sehr viele Patienten dann als erstes, so weit sind wir noch nicht, aber was sicherlich irgendwann kommen wird, dass man eben versucht, eben einmal so durchzuscreenen, was für Medikamente der Patient genommen hat, in was für einer Konzentration. Die ersten Methoden gibt es dafür sozusagen, damit man auch sieht, ob der Patient richtig eingestellt ist oder ob er irgendeinen Beigebrauch hat. Und was Nahrungsergänzungsmittel betrifft, man wundert sich, was die Leute alles so schlucken. Also da werden Sie sich wundern, also wenn Sie vielleicht auch Sie selber sozusagen an irgendwelchen komischen Pillen. Ich möchte noch kurz die letzten 10 Minuten so auf Gehirndoping eingehen. Also um die Gehirnleistung zu verbessern, das ist ja das, was auch immer so Medizinstudenten auch interessiert, wenn man dann irgendwie so ein dickes Buch hat, hätte man am liebsten so einen USB-Stick, den man sich irgendwo anklemmt und dann sozusagen das Buch kann. Das ist etwas, was viele natürlich versuchen, irgendwelche Methoden zu entwickeln, um besonders schnell irgendwas auswendig zu lernen. Und man wünscht sich natürlich irgendwie so, das durchzublättern und das alles sich zu merken, nur leider ist das Gehirn nicht so ein guter Computer, muss man sagen. Und das Gehirndoping kam eigentlich auch relativ spät sozusagen. Hier sieht man 2007 gab es so einen Nature-Artikel, oder einen Kommentar eigentlich nur. Nature ist eine relativ bekannte Zeitschrift sozusagen, so im in der Wissenschaft, wo zwei Psychiater so gesagt haben, Professors Little Helper, also haben so die Vermutung angestellt, dass viele Professoren Substanzen nehmen, die sozusagen die die Leistungsfähigkeit des Gehirns erhöhen. Also wenn ich so meine Kollegen so sehe, möchte ich das schon mal anzweifeln. Aber wenn ich das hat man dann irgendwie mal als Anlass genommen, dass Nature selber eine Studie durchgeführt hat und hat Internetstudie durchgeführt und hat an 1400 Menschen aus 60 Ländern so Fragebögen geschickt, die sie ausgefüllt haben. Und da kam eben halt heraus, dass doch relativ viele möglicherweise solche Substanzen nehmen. Und da wurden auch eigene Studien durchgeführt, zum Beispiel von der Süddeutschen, da stand zum Beispiel 2 Millionen Deutsche dopen. Und da muss man natürlich immer solche Studien mal ein bisschen genauer sich angucken. Und da wurde die Frage gestellt, haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Ihnen potente Medikamente ohne medizinische Notwendigkeit empfohlen wurden? Also da wäre es eben halt auch so, wenn ich Kopfschmerzen habe, trink doch mal 2000 Kaffee, vielleicht ist es dann weg. Oder nimm mal eine Aspirin, ist auch schon eine Empfehlung sozusagen für potente Substanzen. Also das ist etwas, was man natürlich fast immer nur mit Ja beantworten kann. Und da haben auch nur 21% Ja gesagt. Also sicherlich ist dieses Massenphänomen des Gehirndopings ist meines Ansichts noch nicht gegeben. Man gibt es aber im Internet, gibt es halt vieles sozusagen, Mittel rezeptfrei kaufen, Hirndoping, Medikamente ohne Rezept. Und von Ginkgo, Ginseng und was verschiedene. Oder eben zum Beispiel das Ritalin. Das Ritalin ist auch so eine Substanz, die sehr speziell ist, muss ich sagen. Also da, wenn man sich anguckt, zum Beispiel hat man hier Studenten, italienische medizinische Studenten befragt, wie häufig nehmen sie das sozusagen. Und da sind so Sachen auch wie Ginkgo drin oder Omega-3-Fettsäuren und ähnliche Dinge. Und man sieht eigentlich, dass doch relativ wenig da irgendwas zugegeben wird, was genommen wird. Modafinil ist dann noch, sind sie 0%, 0%, 0% zum Beispiel. Ritalin sind sie auch 0, 0 und da 0,3%, also relativ gering. Ob die Studenten immer ehrlich waren, ist natürlich eine andere Frage. Wenn man aber so ein bisschen sich das Ritalin anschaut, das hat auch einen extremen Werbeeffekt gehabt sozusagen. Wenn man sich so die Geschichte anguckt, 1944 hat ein Chemiker zufällig dieses Methylphenidat entdeckt und so eine belebende Wirkung. Und seine Frau Rita, Margarit eigentlich hieß sie, aber Kosename Rita, hat einfach so seine verschiedenen Amphetamine so durchprobiert und hat gesagt, oh, das Methylphenidat ist gut. Die war nämlich so Tennisspielerin und hat gesagt, oh, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und dann hat die so wie Fischer und seine Frau, ich weiß nicht, ob sie dieses Märchen kennen, hat die so gesagt, komm, damit können wir reich werden. Und immer genervt. Und dann hat irgendwann dieser Chemiker seinen Studienkollegen angerufen und gesagt, können wir das nicht irgendwie auf den Markt bringen. Und dann hat man das sozusagen als Probepackung an alle amerikanischen Familien geschickt und gesagt, hier, bitte nehmen Sie das doch für Ihre Kinder, damit Sie mal schauen, ob es funktioniert. Und man hat auch gleichzeitig noch so einen Versuch gemacht an 2 Schulklassen mit farbigen Unterschichtkindern in Baltimore. Die konnten sich nicht wehren und da waren alle Lehrer ganz froh, weil alle Studenten oder Schüler eben so lächelnd in den Reihen saßen. Und gesagt, boah, das ist ja was Gutes, da wollten auch die Lehrer das gerne haben. Und auch viele Eltern haben das dann ihren Kindern verabreicht und haben so einen Druck ausgeübt, dass sie das irgendwie bekommen sozusagen. Und dann musste natürlich diese Firma irgendeine offizielle Erkrankung dafür finden und hat das erstmal funktionelle Verhaltensstörung genannt. Funktionelle Verhaltensstörung ist schon etwas sehr Unspezifisches, das habe ich bestimmt auch. Und dann hat man es umbenannt für die FDA in minimale zerebrale Dysfunktion, was auch immer das sein mag. Dann hieß es irgendwann hyperkinetisches Syndrom und erst 2003 im ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Sicherlich gibt es diese Erkrankung, sicherlich wird auch, hilft das auch vielen Kindern. Leider ist es manchmal so, dass auch hier zum Beispiel dann gesagt wird, so, ich gucke erstmal gar nicht, ob die ADHS hat, sondern ich gucke erstmal, ob das Medikament hilft. Und deswegen sind auch die Zahlen stark angestiegen fürs Ritalin. Also heutzutage gibt es fast keine Schulklasse mehr, wo nicht irgendein Schüler ist, der kein Ritalin bekommt. Früher waren das halt lebhafte Kinder, die ein bisschen mal über die Bänke gegangen sind. Heute sind es eben halt ADHS-Kinder. Und ist es häufig hat es auch stimmungsaufhellende, euphorisierende Wirkung. Das ist natürlich dann immer schön sozusagen. Hat da so ein bisschen das Gefühl erhöhter Energie. Es ist aber auch sehr individuell, sehr, sehr unterschiedlich. Es hat auch sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Also Überdosierung führt zum Beispiel zu Krämpfen, Fieber und verschiedene andere Dinge. Beim Absetzen können ausgeprägte Depressionssymptome auch, dass sie nicht mehr richtig schlafen können sozusagen, das Schlafmuster sich total verändert. Gucken Sie sich mal an, wenn Sie ins Internet schauen, Ritalin und Studenten, da gibt es viele, viele Einzelberichte von ist super bis hin, würde ich nie wieder nehmen sozusagen, also sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen muss man da wirklich vorsichtig mit sein. Wenn man sich anguckt, wie ist das Doping jetzt 2015 nach Christus, hier kennen Sie vielleicht LOL, so ein Computerspiel und Sie glauben gar nicht, wie gerade auch so diese ganzen Gamer-Kids eben halt mit solchen Substanzen voll sind. Es gab einige Todesfälle auch in Amerika, sodass die Amerikaner sogar in Köln einen Hilfeantrag gestellt haben, ob die nicht mal so ein bisschen Dopingkontrollen da machen können in diesen, unter diesen Gamern. Weil das ist eben halt schon, die schlucken alles, um halt eine Leistungsfähigkeit auch zu erhöhen. Und es werden auch zum Beispiel solche Geräte verkauft, sogenannte transkranielle Gleichstromstimulation. Das heißt, ihnen sie wird eben Gleichstrom durch die Birne gejagt. Es gibt sogar durchaus auch Studien dazu, dass sie dann besser Matheaufgaben lösen können. Ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch. Klar, wenn man mir Strom durch die Birne jagt, würde ich wahrscheinlich auch besser, schneller die Matheaufgaben lösen. Aber es ist auf jeden Fall, gibt es keine großen Studien, die zeigen wirklich, dass es eine Verbesserung ist. Es sind andere Substanzen verwendet worden, neben dem Ritalin, Donepezil, Alzheimer-Medikamente, Modafinil, ist auch vor allem in Amerika besonders beliebt, für was eigentlich für Narkolepsie, so eine Erkrankung, wo sie so plötzlich einschlafen, und andere Substanzen, die genommen werden, um halt möglichst eben besser zu funktionieren, will ich mal so sagen. Da sehen Sie zum Beispiel auch hier Wirkung potenzieller Medikamente. Da sehen Sie eben halt, ob es funktioniert oder nicht sozusagen. Da gibt es eben wie Methylphenidat oder Koffein. Koffein kennen Sie alle sozusagen, wenn Sie Kaffee trinken. Man weiß natürlich auch, dass Sie vor allem Kaffee trinken, um Ihre Entzugssymptome zu unterdrücken. Da gibt es auch Studien zu, weil viele Leute, die damit mal keinen Kaffee mehr bekommen, kriegen dann so Kopfschmerzen, werden fahrig, werden total, es geht mir schlecht und so. Also sie haben häufig auch Koffeinentzugssyndrome zum Beispiel. Natürlich ist nichts erstmal dagegen zu sagen, mal morgens einen Kaffee zu trinken sozusagen, um irgendwie in die Pötte zu kommen. Das ist so etwas. Und es gibt auch durchaus bei manchen, wie Ginkgo zum Beispiel, steht so mit dass bei manchen Studien zeigte sich zum Beispiel, dass auch Ginkgo-Präparate durchaus funktionieren. So, ich möchte noch ganz kurz auf das natürliche Gehirndoping einhergehen, weil das traut keiner Studie, die du nicht selber gemacht hast. Da sieht man halt auch, dass ich mich mit solchen Dingen beschäftigt habe. Und da sieht man zum Beispiel High Impact Running Improves Learning. Da haben wir zum Beispiel Studien gemacht, so Leute, die auf dem Sofa gesessen haben, die einfach so ein bisschen spazieren gegangen sind und die gelaufen sind. Und man sieht einfach, dass die Leute, die Sport treiben, deutlich besser lernen können. Also sie können mehr Vokabeln lernen von einer Sprache, die es nicht gibt, sozusagen als jemand, der nur auf die Couch-Potato ist. Also auch das kann man wirklich, Sport macht eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Das kann man nachweisen. Bewegung. Ausreichend Schlaf ist auch etwas, was immer so die Frage ist, natürlich wie viel Schlaf, aber ein gleichmäßiger Arbeitsrhythmus, was weiß ich, irgendwie um 12 Uhr in die Kiste und dann 6, 7 Uhr wieder aufstehen sozusagen, ist gut als immer ständig wechselnde Schlafrhythmen. Auch das hat man festgestellt, auch wenn Sie weniger Schlaf kriegen, nehmen Sie zum Beispiel auch zu und verschiedene andere, auch die geistige Fähigkeit wird halt schlecht sozusagen. Nehmen Sie mal 2 Tage, versuchen Sie mal durchzumachen und versuchen Sie dann mal irgendwas Vernünftiges zu schreiben. Sie werden sehen, das funktioniert nicht mehr. Was man auch, zum Beispiel auch eine Studie, die wir gemacht haben, Kalorienrestriktion improves memory in elderly humans. Man sieht eben halt, dass Leute, die eben halt zu viel essen sozusagen, eben entsprechend auch nicht so gut lernen können sozusagen. Es ist aber, Studie habe ich noch nicht veröffentlicht, wenn Sie morgens, sollten Sie ein bisschen was essen, wir haben das mal in Schulklassen probiert, haben Kinder, die gar nichts frühstückten. Andere haben so einen Riegel bekommen sozusagen. Und dann haben wir die Leistungen uns angeguckt und hinterher haben wir das genau umgekehrt und haben wirklich gesehen, wenn sie morgens ein bisschen Glukose zu sich nehmen, führt es deutlich zu so einer verbesserten Leistungsfähigkeit, also auch Lernleistung. Also sie sollten durchaus morgens schon was trinken und essen sozusagen. Was eine wichtige Geschichte ist, auch Freude und Begeisterung natürlich, da gibt es so sehr schöne, auch im Internet gibt es auf jeden Fall so ganz schöne dort Vorträge, zum Beispiel von Herrn Hüter, der sich sehr viel über so Lernfähigkeit, das ist ein Professor aus Göttingen, beschäftigt hat. Und der hat eben auch gezeigt, dass sie auch noch mit 80 oder 90 Jahren zum Beispiel Chinesisch lernen können, wenn sie eine chinesische Freundin haben. Wenn sie also motiviert genug sind, haben sie auch noch mit 80, 90 genau die Leistungskraft, noch perfekt Chinesisch zu lernen. Also Freude und Begeisterung für Medizin oder eben halt führt dazu, dass sie es einfach besser lernen können. Und das kann man zeigen in vielen, vielen Studien. Wir sind im Moment auch dabei, körpereigene Substanzen sozusagen zu testen, auch mit Studenten, um halt die Lernfähigkeit zu verbessern sozusagen. Sind wir dabei, mal gucken, wenn es jetzt demnächst muss es patentiert werden und so, dann kann ich vielleicht im nächsten Jahr auch Ihnen sozusagen körpereigene Substanzen vorstellen, die wirklich das Lernvermögen verbessern. Dankeschön. Ja, immer.